Moin moin und herzlich willkommen zum Podcast Das richtige Klönen, ein Podcast von und rund um das DRK Neumünster. Viel Spaß! So, schönen guten Morgen Sabine. Wir sitzen heute zusammen zu einer neuen Folge unseres wunderbaren Podcasts. Wen haben wir heute zu Gast?
Ja, guten Morgen Nils. Erstmal wollte ich noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir schon seit einem Jahr den Podcast jetzt auch aufnehmen.
Ist Premiere.
Ich weiß gar nicht, ob das in der Welt so angekommen ist, aber wir sind schon über ein Jahr jetzt dabei. Wir haben ja am Anfang letzten Jahres angefangen. Das wollte ich noch mal sagen, damit jeder noch mal weiß, wie lange wir schon dabei sind. Und wir haben heute zu Gast Orhan Kelic. Hallo Orhan. Was
Hallo.
Machst du denn bei uns im DRK?
Grüße euch. Guten Morgen. Hallo. Och Gott, ja, ich bin im Hahnklöbel, bin ich der Sozialdienstmitarbeiter.
Was ist denn ein Sozialdienst?
Also ein Sozialdienst kümmert sich um die Lebenswelt unserer Bewohner.
Okay, das ist natürlich eine super zentrale Aufgabe. Und ich würde vielleicht gerne mal bei dir persönlich anfangen, weil du ja ein DRK-Urgestein bist. Orhan, seit wann bist du beim Deutschen Roten Kreuz?
Ja, ich bin mittlerweile seit 23 Jahren beim Deutschen Roten Kreuz.
Wahnsinn.
Und immer im Kreisverband Neumünster.
Toll, freut uns sehr, dass du dem DRK so lange die Treue gehalten hast und hier ja auch so viele Veränderungen mitgemacht hast und selber auch Veränderungen ja ganz stark mitprägst.
Ja, absolut.
Also für mich und die Pflegedienstleitung bist du eine der allerwichtigsten Ansprechpersonen, weil du unter anderem die Aufnahmen bei uns mit begleitest und auch der erste Ansprechpartner bist für Fragen rund um Heimplatz und um Aufnahme Geronto. Vielleicht kannst du einmal von deinem Arbeitsbereich erzählen. Wo bist du denn tätig?
Ja, also die Arbeit ist sehr vielfältig. Du hattest es angesprochen. Die Aufnahme ist natürlich ein großer Punkt. Wir haben 170 Betten im Hahnknüll und ich kümmere mich eben um die Belegung dieser Plätze, wenn Plätze wieder frei werden. Aber ein größerer Punkt in meiner Tätigkeit ist tatsächlich die Begleitung der Bewohner, der eben 170 Bewohner. Ein Part ist sicherlich die Aufnahme, das ist aber nicht der allergrößte Part in meinem Alltag, sondern eher die Begleitung der Bewohner mit all ihren Facetten, mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen innerhalb einer Einrichtung oder eben in ihrer Lebenswelt.
Ah, das ist ja spannend. Also ich dachte auch natürlich Hauptteil die Aufnahmen und die Wartelisten und dass man das organisiert. Und welche Bereiche der Bewohner kümmerst du dich? Also wie kann man sich das vorstellen?
Also man muss sich das so vorstellen, die einzelnen Bereiche, wir haben ja drei Bereiche, sind sicherlich alle unabhängig voneinander.
Welche Bereiche sind das denn?
Das sind
einmal, alle nochmal wissen.
Einmal ist das der gerontopsychiatrische Wohnbereich, der geschlossene Bereich, einmal der gerontopsychiatrische offene Wohnbereich und der Bereich für schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen. Und die Bedarfe der Bewohner sind ganz unterschiedlich natürlich. Also die Bewohner im offenen, im gerontopsychiatrischen Wohnbereich, dem Wohnbereich 3, haben ganz andere Sorgen, ganz andere Probleme oder auch Nöte als Bewohner in einem geschlossenen Wohnbereich mit Demenz.
Gibt es so ganz typische Fragestellungen? Also ich denke so Taschengeldauszahlung, ich könnte mir vorstellen, dass das nämlich ein Feld ist, wo es viel Diskussion gibt. Also ein Bewohner kommt zu dir und sagt, lieber Orhan, ich hätte jetzt gern 200 Euro und du musst ihm sagen, tut mir leid, das kann ich dir jetzt nicht geben, aus diversen Gründen. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
Also ja, Taschengeld ist ein großes Problem, was allerdings einen Bereich mehr betrifft als die anderen Bereiche, das muss ich dazu sagen. Das ist durchaus ein Problem. Natürlich wollen die Bewohner mehr Geld haben, als ihnen zur Verfügung steht. Wir haben aber ein gewisses Budget oder die Bewohner haben je nach Unterbringung haben die ein gewisses Budget, was zur Verfügung steht und was sich über den ganzen Monat einfach verteilen muss, damit sie sich eben ihre Bedarfe auch decken können oder sie auch einkaufen gehen können. Das ist immer sehr viel Diskussion, aber am Ende des Tages klappt es, wenn ich es erklären kann, wenn ich mit Kontoauszügen arbeiten kann, dann nehme ich die Kollegen der Verwaltung mit zur Hilfe und dann klappt das im Großen.
Ja, ist ja sehr interessant. Gehören zu deinen Aufgaben auch zum Beispiel Patientenverfügungen und so weiter? Oder ist das eher so gar nicht dein Bereich? Die Beratung darüber.
Patientenverfügung ist ein großes Thema, was uns in der nächsten Zeit auch sehr begleiten wird. Aktuell habe ich da noch keine Berührungspunkte, ist aber auf jeden Fall etwas, was in der Pflege auf der Agenda steht, was wir in Zukunft auch annehmen müssen. Wir haben Kollegen im Haus, die speziell dafür auch geschult sind, an die ich weiterverweisen kann.
Jetzt hast du einmal ein Fachwort genannt, das viele Hörer nicht kennen, Gerontopsychiatrie. Magst du einmal beschreiben, was eine Gerontopsychiatrie ist?
Gerontopsychiatrie ist ganz einfach gesagt die Altenpsychiatrie. Also alles Ü60, an Zahlen halten wir uns nicht fest. Es gibt auch Bewohner, die mit 55 da reinkommen. Aber im Groben kann man da so Ü60 ist so die Aufnahme, das Aufnahmealter.
Gibt es typische Krankheitsbilder, wo man sagt, da liegen echte Schwerpunkte?
Unser Schwerpunkt, insbesondere hier im Hahnknüll, ist Demenz. Wir haben ganz viele Bewohner, gerade in dem Bereich mit einer Demenzerkrankung. Da sind wir, glaube ich, Jahrzehnte einfach historisch gewachsen. Auch der Bereich in Neumünster, mit dem wir immer auch benannt werden. Sicherlich haben wir auch andere Bewohner mit anderen Krankheiten in dem Bereich, wie aus dem schizophrenen Spektrum oder eine manisch-depressive Erkrankung. Aber im Grunde ist der Überbegriff Demenz, weil auch alle anderen Krankheiten eben die Demenz auslösen können.
Ja, wir haben dich ja auch schon oft in den sozialen Medien jetzt in letzter Zeit gesehen. Das heißt, deine Aufgaben sind ja auch noch weit gefächert, zum Beispiel Weihnachten, die Aktion. Magst du darüber mal was erzählen?
Genau, ja, das ist unter anderem auch ein Part meiner Arbeit, ist die Netzwerkarbeit und die Zusammenarbeit mit anderen, mit Behörden, mit Institutionen. Da bin ich halt Ansprechpartner, wenn von Anfragen kommen, auch von außerhalb. Das war eine Aktion des Seniorenbüros Neumünster. Es gibt eine Aktion, die jedes Jahr stattfindet, wo Bürgerinnen und Bürger in Neumünster kleine Geschenke vorbereiten oder auch Karten schreiben für Menschen, die in Einrichtungen leben. Und dieses Jahr waren wir eben dran, sodass wir dann diese Karten in den verschiedenen Bereichen auch verteilen konnten.
Ja, das war ganz toll, ja. Ganz, ganz schöne
Aktion. Super Aktion. Also wenn ihr habt die Karten ja gesehen in den Medien oder in den sozialen Medien konnte man das ja sehen. Sehr liebevoll gestaltet, mit ganz viel Herzblut. Und teilweise haben wir diese Nachrichten auch gelesen oder vorgelesen für die Bewohner. Da standen ganz, ganz liebe Sachen drin. Also wirklich eine sehr, sehr gelungene und auch eine schöne Aktion, die angekommen ist.
Ja, und auch eine vielfältige Arbeit.
Absolut.
Ich nenne das ja von bis. Wir wissen gar nicht, was wir zuerst fragen sollen.
Genau.
Das ist jetzt eine bunte Tüte.
Du hast eben gesagt, Kooperationspartner. Was sind so typische Stellen, mit denen du zu tun hast? Also Stadt Neumünster könnte ich mir vorstellen, kommt gelegentlich mal. Die Heimaufsicht eventuell. Was hast du so für Ansprechpartner in Neumünster?
Also die meisten Ansprechpartner sind natürlich Anfragen. Das sind Kliniken, Krankenhäuser. In Neumünster ist es das Friedrich-Ebert-Krankenhaus. Mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Dann kommen aber auch noch Anfragen aus anderen Kreisen, Kostenträger, Krankenkasse, Pflegekassen sind natürlich ein großer Part, mit denen wir immer wieder korrespondieren. Wie gesagt, ansonsten auch andere Pflegeeinrichtungen, wo Bewohner eben nicht mehr aufgrund ihrer Krankheit leben können, die dann umziehen müssten, sollten in eine Gerontopsychiatrie. Und da gehen wir dann hin, gucken uns die Bewohner an, ob es passt. Es muss ja auch ins gesamte Setting passen, weil wir nicht nur Einzelzimmer haben, wir haben Doppelzimmer. Die Bewohner, die wir aufnehmen, müssen natürlich auch da reinpassen.
Wie erfolgt diese normale Aufnahme? Gibt es dann ein Probewohnen oder wie wäre der normale Verlauf?
Also ein Probewohnen gibt es tatsächlich in einem Bereich, im Schwerst- und Mehrfachbehindertenbereich, weil dieser Bereich einfach sehr, sehr sensibel ist, was die Bewohnerstruktur angeht. Wir haben die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit auch, dass wir ein Probewohnen im gerontopsychiatrischen Wohnbereich nicht brauchen. Im Grunde läuft es so, wenn wir jetzt eine Aufnahme über eine andere Einrichtung oder über das Friedrich-Ebert-Krankenhaus oder eine andere Klinik eben haben, bekommen wir immer einen Pflegeüberleitungsbogen mit ganz viel Information über den Bewohner. Wenn wir uns anhand dieser Information kein genaues Bild machen können, gehen wir auch in die Einrichtung oder dann gehen wir auch in die Klinik und besuchen die Bewohner vor Ort. Wir schauen uns das an, wir gucken, ob sie wirklich da gerade in dieses Zimmer oder in diesen Bereich reinpassen. Und dann erfolgt die ganz normale Aufnahme über die Betreuer. Ich muss dazu sagen, unser Ansprechpartner ist immer der Betreuer der Bewohner. Also wir können keine Aufnahme von der Klinik aus machen. Die vermitteln sicherlich die Bewohner. Aber unser Ansprechpartner sind da ganz klar die Betreuer der Bewohner.
Also diese Vorgehensweise, die zeigt natürlich auch unseren Qualitätsanspruch. Weil wir ja, man nimmt ja nicht einen einzelnen Menschen auf, sondern packt auch einen Menschen in ein System mit anderen Menschen. Und das muss natürlich auch harmonieren. Insofern glaube ich, ist die Vorgehensweise super. Jetzt hattest du gesagt, du hast natürlich recht, wir haben jahrzehntelange Erfahrung hier im Hahnknüll, wir haben die Expertise hier im Haus, die ist gewachsen, wir haben diese wunderbare räumliche Struktur. Wie sieht denn die Situation in ganz Neumünster aus? Siehst du da irgendwelche Trends? Verändert sich die Gerontopsychiatrie? Wie sieht's aus?
Also bezogen auf Neumünster ist die Entwicklung keine gute, also zumindest was außerhalb des Hahnklubs angeht, weil wir kaum noch gerontopsychiatrische Betten für den gerontopsychiatrischen Wohnbereich haben. Der Hahnklub hat die Betten, wir bauen ja noch aus, du weißt ja, es wird noch weitergemacht. Wir werden perspektivisch dieses Jahr noch 24 neue Betten dazu bekommen und dann bauen wir auch noch mal 10 Betten im gerontopsychiatrischen Wohnbereich, 8, der wird auch noch mal umgebaut. Also wir sind da gut dabei, aber die Bedarfe von Neumünster sind bei weitem nicht gedeckt. Wenn ich mir die Wartelisten angucke, wenn ich mir täglich die Anfragen angucke, wir müssen auch klar sein, dass in normalen Einrichtungen sehr viele Menschen leben, die einfach in eine Gerontopsychiatrie müssten oder in eine geschlossene Abteilung oder in eine geschützte Abteilung. Den Weg gibt es nicht. Aber das ist, glaube ich, so in ganz Deutschland, ganz Deutschland kann ich nicht sagen, aber ich glaube, in ganz Schleswig-Holstein haben wir einfach das Problem und da sind wir Vorreiter auch, muss man auch ganz klar sagen. Wenn ich mir die Anfragen angucke, die habe ich von Flensburg bis Hamburg, haben wir überall her Anfragen.
Kann man sich jetzt für die neuen Bereiche schon auf die Warteliste setzen lassen oder informieren?
Informieren ja, aber wir haben eine generelle Warteliste eben für den gerontopsychiatrischen Wohnbereich, den wir auch für den neu zu eröffnenden Bereich mit nutzen werden.
Klar, oh, natürlich. Toll, ja.
Du bist ja oft erster Ansprechpartner, auch von Betreuern und von Angehörigen. Und du kriegst das Stimmungsbild ja auch gut mit. Also dich erreichen ja auch Menschen in verzweifelter Lage, die sagen, Herr Kielic, können Sie uns helfen? Unser Angehöriger wird nächste Woche entlassen oder manchmal ja auch übermorgen. Wie gehst du mit so stressbeladenen Anrufen um? Kannst du da noch, oder wie gehst du damit um?
Also sicherlich, die schwierigsten Anrufe sind tatsächlich von Angehörigen, die noch zu Hause pflegen. Also da müssen wir unterscheiden. Wenn Menschen in einer Einrichtung sind, wo sie vielleicht noch nicht ganz adäquat untergebracht sind und vielleicht doch in eine Gerontopsychiatrie müssten, die sind immer noch versorgt. Was mir immer Sorgen macht und wo wir versuchen, ganz schnell auch zu helfen, sind einfach Angehörige, die zu Hause überfordert sind. Meistens sind das ja die Lebenspartner, die auch lebensälter schon sind und irgendwann anrufen oder auch weinen teilweise am Telefon und sagen, ich kann nicht mehr, ich kann meinen Ehemann oder die Ehefrau nicht mehr halten, weil da vielleicht noch eine Hinlauftendenz ist, weil da eine Wesensveränderung ist und die Menschen vielleicht auch sehr herausfordernd werden zu Hause.
Da habe ich eine Zwischenfrage. Sabine, du bist ja im ambulanten Pflegedienst. Ja. Seht ihr auch Situationen, wo ihr sagt, wir müssten eigentlich den nächsten Schritt geben, den Orhan beschrieben hatte, aber die Einsicht fehlt, dass es notwendig ist, die häusliche Situation zu beenden? Das habt ihr, kannst
also
du bestätigen.
Also haben wir fast täglich, dass solche Anrufe kommen, wie du schon gesagt hast, überforderte Angehörige. Bei uns ist eher das Problem, es gibt keinen Heimplatz dann,
ja.
Keinen Pflegeplatz sozusagen. Also die Hilfe wird natürlich gerne angenommen von uns, aber das Budget über den Pflegegrad ist dann ja auch, sage ich mal, irgendwann auch fertig und die können nicht zuzahlen. Wir haben eher das Problem, sie stehen auf Wartelisten und bekommen keinen Platz. So was schon angesprochen wurde in Neumünster, es ist schwierig. Das ist eher das Problem. Die Einsicht ist da schon mit Entlastung, dass sie auch in Tagespflege gehen, das machen sie alles schon, aber irgendwann ist die Nacht ist ja auch schwierig. Es sind eher die Plätze, die fehlen.
Und der Trend hält ja noch an. Also ja. Nach meinen Kenntnissen erreichen wir 2030 den Peak an Pflegebedürftigkeit.
Genau,
also es wird nicht langweilig.
Ja. Gerade auch die Pflegebedürftigkeit, wenn man das unterscheidet unter den Pflegebedürftigen, der Geronto-Anteil, also Menschen, die wirklich an einer Demenz, ich nehme jetzt Demenz als Überbegriff, natürlich für die ganzen anderen Krankheiten auch mit, der ist sehr, sehr hoch. Der Anteil wird immer höher. Und der Trend geht ganz klar in die Richtung, dass die Menschen das zu Hause nicht mehr bewerkstelligen können und dass wir einfach Betten brauchen. Wir brauchen viel mehr gerontopsychiatrische Betten.
Da wollen wir gerne als DRK unterstützen. Wir sehen den Bedarf auch. Jetzt hast du beschrieben, dass du konfliktreiche Gespräche mit Bewohnern hast, konfliktreiche Gespräche mit Kliniken und Angehörigen. Was ist es denn, was dir Freude macht an deinem Beruf? Weil ich erlebe dich jeden Tag voller Elan und mit 120% Einsatz. Woher kommt diese Motivation, sich da so zu engagieren und ja, seit 23 Jahren hier die Power so zu geben?
Also ich glaube, ich kann mich sehr gut mit dem DRK oder mit den Grundsätzen des DRKs identifizieren. Und das kann ich hier eben auch direkt 1:1 leben, überhaupt keine Frage. Eine Belegung, eine Unterbringung, damit ist ja nicht nur dem Menschen geholfen. Also sicherlich ist dem Menschen geholfen, wenn er jetzt die Pflege bekommt, die ihm zusteht, die auch benötigt, vielleicht auch die Therapie. Wir haben ja nicht nur die Pflege im Haus, wir haben ja immer noch auch die ärztliche Versorgung, die über die PIA, über die psychiatrische Institutsambulanz sichergestellt ist, was auch einmalig ist in Neumünster, sodass die Menschen sich nicht noch um Ärzte kümmern müssen. Die Menschen sind dann bei uns gut versorgt, aber im Nachgang muss man auch darüber sprechen, dass die Angehörigen auch ruhiger werden. Das heißt, mit der Belegung helfen wir nicht nur den Menschen, die wir aufnehmen, sondern auch immer seinem Umfeld, die sich Sorgen machen, die Probleme haben, die Pflege nicht mehr leisten können, auch zu Hause oder in einem anderen Bereich. Die können ruhiger schlafen, will ich behaupten. Und wenn ich das sehe und der Kontakt zu den Angehörigen ist natürlich ein sehr, sehr guter. Ich bekomme ja auch ganz viel Feedback über den Hahnknödel, über die Arbeit hier oder auch über mich selber sicherlich. Das ist täglich die Motivation, die mich antreibt, auch jeden Morgen aufzustehen und hierher zu kommen.
Schön, freut mich.
Und immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht, wenn man dich sieht.
Wenn jetzt jemand Fragen hat, wie kann man dich erreichen?
Also, erreichen kann man mich über ganz, ganz viele Kanäle. Sicherlich Telefon, E-Mail. Ich weiß nicht, ob ich die benennen muss. Die sind bekannt, die sind auf unserer Internetseite. Wir sind ja überall sehr gut präsent. Der Gesundheitswegweiser, dort sind wir drin. Im Grunde ist egal, wo die Menschen Hilfesuchende, die müssen jetzt nicht Telefonnummern suchen, beim DRK anrufen, die werden weiterverwiesen an mich. Solange sich an das DRK halten, im Kreisverband Neumünster, werden die auch ganz bestimmt bei mir landen.
Ja, stimmt.
Was würdest du sagen, die letzte Frage von meiner Seite, was muss man so persönlich mitbringen, um gut im Sozialdienst zu arbeiten? Was bräuchte man so an Bordmitteln?
Oh Gott. Also zu den Skills, zu den Hard Skills, ich glaube, sehr viel Empathie. Sehr, sehr viel Empathie, einfach damit man mit den Menschen auch umgehen kann. Das ist eine ganz wichtige Sache. Es geht hier nicht rein um die Belegung, es geht hier nicht rein um die Aufnahme der Menschen. Die Menschen haben sehr, sehr viele Probleme, sehr vielfältige Probleme, auch im Nachgang. Wenn wir an die einzelnen Bereiche denken, ich habe anfangs von der Lebenswelt der Menschen kurz erzählt, das ist die Wohnsituation. Wir sind ja ein Mikrokosmos auf der Station. Die Gesellschaft spiegelt sich auch da wieder, verschiedene Sozialisierung, verschiedene Menschen leben auf engstem Raum. Ich möchte nicht sagen, dass die Räume eng sind, aber eben in diesem Bereich leben die Menschen zusammen. Damit umgehen zu können. Es sind Gesundheitsfragen, die Menschen haben. Es sind finanzielle Probleme. Und ich glaube, für alle Bewohner, man muss einfach die Empathie haben und auch ein offenes Ohr und die gewisse Menschlichkeit auch mitbringen, um mit allen gerecht umgehen zu können. Zumindest mit den Situationen einfach.
Ich habe noch eine abschließende Frage. Wie gehst du denn damit um, zur Entlastung? Also nach Feierabend, weil es sind ja wirklich viele Themen und auch viele Schicksale, die du immer täglich mitbekommst. Was tust du, dass es dich nicht kaputt macht?
Also es ist, wie gesagt, ich glaube, dass ich etwas Gutes tue. Insofern belastet es mich nicht sehr. Natürlich gibt es Schicksale. Wir haben Bewohner, die seit 30, 40 Jahren hier leben. Und irgendwann endet das Leben auch mit dem Tod. Auch damit müssen wir umgehen und auch darüber müssen wir sprechen können. Tod ist ein Thema, was wir hier nicht, was eigentlich allgegenwärtig ist. Und da sterben Bewohner und das bedrückt mich. Und da gibt es sicherlich auch eine Zeit, wo ich lange auch drüber nachdenken muss, auch über den Menschen und über die gemeinsame Zeit. Im Endeffekt bin ich auch 23 Jahre hier. Aber ich glaube, dann ist es auch ganz schnell wieder weg, weil das Gute dem überwiegt. Ich gehe nicht stressgeladen oder kaputt nach Hause abends. Ansonsten, ich würde gerne mehr Sport machen. Das ist immer so ein Mittel für mich. Jetzt kommen wieder die schönen Jahreszeiten. Ich laufe einfach oder ich wandere. Das ist so mein Hobby und damit kriege ich einen freien Kopf.
Ja, aber es ist eine tolle Aussage auch für die Menschen draußen. Wie gehe ich damit um? Also super, Dankeschön.
Ahan, ganz vielen Dank fürs Gespräch und für 23 Jahre Tätigkeit fürs DRK. Alle Achtung.
Ja, ich danke euch, dass ich heute hier sein durfte.
Sehr gerne.